Seine Erziehung war eine solche, die dem künftigen Erben des gewaltigen Reiches geziemte. Doch war es nutzlos, ihm im Laufe der Jahre die Schliche einer sogenannten klugen Politik beibringen zu wollen. Sein Rechts- und Wahrheitsgefühl verschmähte alle Winkelzüge. Offen und wahr wollte er handeln, zum oftmaligen Entsetzen der Ratgeber König Mabans, die es in allerhand Winkelzügen zur Erreichung ihrer Zwecke recht weit gebracht hatten, zumal Maban nicht dem Grundsatze abgeneigt war, die Wahrheit müsse manchmal verschleiert werden, um ein Ziel umso sicherer zu erreichen. Die Regierung des Weiten Reiches war schwierig. Die vier mächtigen Hauptreiche, gleichbedeutend mit den auf Malona vorhandenen vier Erdteilen, zu verwalten, bedurfte weiser Einteilung. Jedes der drei angegliederten Reiche besaß einen Vizekönig, der völlig abhängig von Maban, nicht auf Lebenszeit ernannt, sondern von der Gunst des Herrschers abhängig war. Maban konnte entthronen und krönen nach Belieben. Die Einkünfte aller Staaten wurden von seiner Hauptstadt aus verwaltet. Klug richtete er es allmählich so ein, dass ein Reich, außer das seine, niemals durch Bürger des eigenen Landes in den hohen Verwaltungsstellen geleitet wurde, sondern stets von Beamten, die in einem anderen Lande erbgesessen und geboren waren. Er verhütete durch einen steten Wechsel die Bildung des Ortsinteresses und schickte nach einer bestimmten Zeit diejenigen Beamten, die etwa Sehnsucht nach der Heimat verspürten, bereitwillig heim. Auf diese Weise erreichte er, dass die Regierungsbeamten nur ein bedingtes Interesse an den Sitz ihrer Tätigkeit knüpfte und diese nicht in die Lage kamen, mit dem Volke aus Ortsinteressen besonders schonend umzugehen. Die Autorität wuchs allerdings, damit aber auch langsam ein strafferes Regiment, das in unrechte Hände getan, zu den fürchterlichsten Folgen sich auswachsen konnte. Maban wusste das und glaubte durch seine vollständige autokratische Machtstellung und durch peinliche Charakterausbildung der zu hohen Stellen bestimmten Würdenträger allen etwaigen schlimmen Folgen für die Zukunft vorzubeugen. Er verbot den Erwerb von Grund und Boden als Privatbesitz. Alles gehörte dem Staat, der den Grundbesitz verteilte an würdige Bürger, jedoch nicht als Besitz zum eigenen Gebrauch, nur als obere Inspektoren der einzelnen Gemeinden, denen sie vorgesetzt waren und für deren Wohl sie zu sorgen hatten. Sie waren große Gutsverwalter, die zwar ihren Untergebenen im reichlichen Maße, je nach dem Werte der gelieferten Arbeit, Vergütungen zuteil werden ließen, aber alle Produkte ihres Reichs sammelten sie, so dass kein Bewohner aus der Hand seines Nachbarn etwas erhalten konnte, sondern sich stets an die großen Ortsvorratshäuser wenden musste, die von Staats wegen errichtet wurden und für eine gleich gute Lieferung aller Bedürfnisse sorgten. In jedem Ort befanden sich Vorrats- und Arbeitshäuser, die nach genauen Gesetzen verwaltet wurden. Malona war das Vorbild jenes sozialen Zukunftsstaates, der auf Erden von bestimmten Parteien erstrebt wird. Als Zahlungsmittel galt schon damals das weiße Rot, welches Mahban einführte. Jener weiße Stein, der hauptsächlich im eigentlichen Malona-Reiche Mahbans gefunden wurde. Dieser Stein galt früher nur als Naturseltenheit, solange der eigentliche reiche Fundort noch nicht bekannt war. Mahban fand die reichen Lager in seinem Lande und führte das Rot als Zahlungsmittel ein. Um den Besitz des Geldes als wandernde Münze unmöglich zu machen und die Arbeit des Einzelnen als Wertmaß festzustellen und zu schützen, fand er folgendes Mittel. Jeder Bürger, der etwas leistete, seine Produkte an die Vorratshäuser ablieferte oder notwendige Arbeiten in den staatlichen Fabriken ausführte, auch in Künsten für die Erheiterung der Bürger sorgte, wurde entschädigt von den öffentlichen Kassen und vielfachen Zahlstellen der Reiche. Denn jeder Bürger war ein Staatsangestellter. Die ihm für irgendeine Leistung übergebenen Platten des Rot von verschiedenem Werte wurden mittels einer unverwischlichen Tinte vor seinen Augen mit seinem Namen und Zeichen gezeichnet, die beide in den Einwohnerregistern amtlich eingetragen waren. Der Wert seiner Arbeit war nach der staatlich festgestellten Taxe bedingt, sodass Ungerechtigkeit ausgeschlossen war. Zudem wurden unangenehme oder gefährliche Arbeiten höher bewertet als solche, die keine allzu große Überwindung verlangten. Der empfangene Lohn hatte nur Wert für den Ausüber der Arbeit. Denn nur dieser konnte an den Ausgabestellen seines Wohnsitzes Bedarfsdinge für seine Platten erhalten. Wollte er verreisen, so stand ihm das zu, doch ohne eine amtliche Bestätigung seines Heimatortes konnte er an anderen Kassen nichts erhalten. Das als Zahlung eingegangene Rot wurde an den Kassenstellen gesammelt und der Zentrale wieder zugesandt. Dort wurde es von der gezeichneten Tinte gereinigt. Herstellung und Entfernung derselben war ein Staatsgeheimnis und weiterhin benutzt. Diese Geldverhältnisse schufen ganz besondere Lebensverhältnisse. Jedes Haus gehörte dem Staat. Die Bürger mieteten ihre Wohnräume und zahlten die Miete von ihrem Verdienst. Die freie Bebauung eines zu jedem Hause gehörigen Gartens war gestattet, sodass der Bewohner für seine täglichen Bedürfnisse sich selbst versorgen konnte. Wie auf Erden waren Städte vorhanden, die zum Sitze der Industrie sich ausbildeten. Und ebenso wie der irdische Bauer sorgte die Landbevölkerung für den Anbau der Landesprodukte. Die staatliche Bewertung der Arbeit, die jeder nach freier Wahl sich wählen konnte, die allgemeine Erkenntnis von der gleichen Nützlichkeit und Notwendigkeit aller Arbeit, ließ Standesdünkel kaum aufkommen.